Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und das sind unsere Themen bis 21 Uhr. NS-Raubgut in deutschen Bibliotheken. Bücher und Briefe aus ehemals jüdischem Besitz beschäftigen Provenienzforscher. Vor 60 Jahren wurde die erste westdeutsche NS-Gedenkstätte eröffnet, die Gedenkhalle Oberhausen, ein Beispiel für Erinnerungskultur im Wandel. Die Polarisierung der Gesellschaft ist unübersehbar. Welche Rolle spielen dabei die sozialen Medien? Vor 4 Jahren kam es zu rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz. Eine ethnografische Studie beleuchtet die Hintergründe und die Mechanismen der Risikodemokratie. Und in unserem Schwerpunkt fragen wir: Tabuthema Tod? Vom schwierigen Umgang mit dem Sterben. Nicht nur in Museen, auch in Bibliotheken gibt es NS-Raubgut. Bücher, Briefe und kostbare Sammlungen. Und auch hier versuchen Provenienzforscher, die Herkunft zu rekonstruieren und die Nachfahren ausfindig zu machen. Zwischen 1933 und 1945 kauften oder übernahmen Kultureinrichtungen Bücher und Kunstgegenstände, die zumeist jüdischen Menschen von den Nazis geraubt wurden. Hinter so manchen Schriften und Exponaten verbergen sich grausame Schicksale ihrer einstigen Eigentümer. Seit etwa 15 Jahren versuchen Bibliotheken hierzulande, die Herkunft ihrer Bestände zu erforschen und Geraubtes an die Erben zurückzugeben. Inwiefern das gelingt und was darüber aktuell in einer Hamburger Ausstellung zu sehen ist, hat Ursula Storost recherchiert.
Eine sehr erfreuliche Vermehrung,
jubelte Gustav Wahl, Direktor der Hamburger Staatsbibliothek, als seine Bibliothek 1942 eine Reihe wertvoller Schriften erworben hatte, darunter eine in ganz Deutschland berühmte Autographensammlung.
Aus dem Besitz eines evakuierten Juden.
Wie man damals sagte, es war die Sammlung des Hamburger Kaufmanns Hermann Kiwi.
Er hatte eine Leidenschaft fürs Sammeln. Er hat Briefmarken gesammelt und Münzen und eben auch Autographen. Das heißt also handgeschriebene Schriftstücke von bekannten Personen. Das konnten kleine Briefe sein, Zettel, Postkarten, Gedichte. Manchmal sind es auch Rechnungen, die diejenigen unterschrieben haben. Also alles Mögliche.
Anneke de Rudder, Historikerin und Provenienzforscherin an der Hamburger Staatsbibliothek, hat die Geschichte der Sammlung Kiwi detektivisch ausgekundschaftet. Hermann Kiwi starb 1924. Seine Witwe Ida, die die Sammlung weiterführte, wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert. Das erfuhr auch Gustav Wahl von der Hamburger Bibliothek.
Also hat dann mit jemandem von der Finanzbehörde gesprochen, die ja für die Verwertung dieses beschlagnahmten jüdischen Eigentums zuständig waren und gesagt, wir wissen, in dieser Wohnung gibt es diese Sammlung und wir interessieren uns sehr für diese Autographensammlung.
Für die etwa 6.000 Autographen zahlte die Bibliothek einen Dumpingpreis von 5.400 Reichsmark an die NS-Finanzbehörde. Ida Kiwi überlebte die Nazi-Gräuel. Von dem Geld hat sie aber nie etwas gesehen.
Ja, wir sind jetzt hier in der Ausstellung und gehen mal zu der Vitrine, wo die Autographensammlung von Hermann Kiwi gezeigt wird.
Was auf den ersten Blick aussieht wie in Leder gebundene Folianten, sind in Wahrheit aufklappbare Kästen, darin gestapelt die Handschriften.
Fein säuberlich geordnet nach verschiedenen Kategorien, Dichter, Staatsmänner, Politiker, Archäologen, Historiker.
Handgeschriebene Notizen oder Briefe berühmter Menschen, von der Schriftstellerin Bettina von Arnim, dem Mediziner Paul Ehrlich, vom Reichspräsidenten Friedrich Ebert, vom Theologen Johann Hinrich Wichern. 1944 wurde die Sammlung Kiwi, wie viele andere wertvolle Bücher der Hamburger Bibliothek, ausgelagert, um sie vor Bomben zu schützen.
Die Sammlung Kiwi ist in das Schloss Lauenstein in Sachsen gekommen, also relativ weit weg. Und in Sachsen war dann die sowjetische Besatzungszone. Und im Rahmen der Geschehnisse rund ums Kriegsende ist alles, was in dem Schloss ausgelagert war, verschwunden.
Sowjetische Truppen hatten die kostbaren Autographen mitgenommen. In den 90er Jahren wurden sie teilweise zurückgegeben. Die Hamburger Staatsbibliothek hat die Erben ausfindig gemacht. Eine Rückgabe steht bevor. Im Fall der berühmten Sammlung Kiwi war es einfach, Nachkommen aufzuspüren, sagt Anneke de Rudder, in anderen Fällen weitaus schwieriger.
Wer war das? Hatten diese Leute Kinder? Wenn ja, leben die noch? Hatten die wiederum Kinder? Wo sind die? Wo leben die?
Ein wichtiger Teil der Provenienzforschung, so Anneke de Rudder, ist auch die Aufarbeitung der sogenannten Wiedergutmachungsprozesse in den 1950er und 60er Jahren. Überlebende der Nazimorde oder deren Hinterbliebene forderten damals ihr Eigentum zurück. Hinhalten und abfinden, habe damals die Devise geheißen, sagt die Historikerin.
Es ist bekannt, dass eben viele, viele NS-Verfolgte und Nachfahren schließlich gesagt haben, also ich habe sowieso nicht mehr lange zu leben, es geht mir jetzt schon schlecht, dann nehme ich wenigstens das wenige Geld, was mir jetzt noch angeboten wird. Und so enden fast alle dieser Verfahren.
Anders war das in der DDR, denn da, so der Provenienzforscher Rüdiger Haufe von der Klassikstiftung Weimar, gab es gar keine Wiedergutmachungsverfahren.
In der alten Bundesrepublik war nach dem damaligen Verständnis die Entschädigung und Wiedergutmachung Ende der 60er Jahre abgeschlossen worden. Und in der ehemaligen DDR, die sich nicht als Rechtsnachfolge des Dritten Reiches verstand, hatte sie gar nicht stattgefunden.
Nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 gab es aber doch ein Problembewusstsein, berichtet Rüdiger Haufe.
Noch in der Endphase der DDR wurde in der einzigen demokratisch gewählten Volkskammer 1990 das Vermögensgesetz beschlossen, das Regelungen für solche Fragestellungen vorsah. Allerdings hat man da insbesondere natürlich zunächst erstmal an andere Vermögensgegenstände gedacht, vor allen Dingen an Immobilien.
Immerhin wurde dann auch das Kulturgut in Betracht gezogen. Dank der Arbeit der Weimarer Provenienzforscher konnten inzwischen 2660 Objekte an die rechtmäßigen Erben zurückgegeben werden. Und die Kulturstiftung Weimar mit ihren 22 Museen hat nicht nur die Herkunft von Büchern und Schriftstücken zu erforschen.
So haben wir beispielsweise im Bereich des Kunsthandwerks Glaspokale gefunden, die 1942 durch die damaligen staatlichen Kunstsammlungen zu Weimar erworben wurden. Und da stand direkt im Zugangsbuch der Hinweis, dass sie aus dem Nachlass eines Rechtsanwaltes namens Kurt Böhr aus Sondershausen stammten und vom Finanzamt erworben worden waren.
Ein klarer Hinweis, so Rüdiger Haufe, dass Kurt Böhr ein Nazi-Opfer war.
Kurt Böhr wurde aufgrund seiner jüdischen Herkunft systematisch ausgegrenzt und verfolgt. Ihm wurde die Zulassung als Rechtsanwalt entzogen. Sein Vermögen wurde beschlagnahmt. Und 1942 beging er schließlich angesichts der bevorstehenden Deportation Suizid.
Provenienzforschung bedeutet immer eine Konfrontation mit schrecklichen Schicksalen, sagt Jana Kozurek von der SLUB, der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Die Provenienzforscherin hat sich mit der Sammlung des Dresdner Bankiers Viktor Klemperer beschäftigt.
Der ist nicht verwandt mit dem Sprachwissenschaftler. Es war eine Bankiersfamilie, der war also ein Sammler, der hat Kunst gesammelt, aber eben auch Bücher, vor allem Inkunabeln.
Inkunabeln, Handschriften aus den Jahren 1450 bis 1500 und bibliophile Drucke, die 1938 von den Nazis beschlagnahmt wurden.
Die Landesbibliothek hat die in Verwahrung genommen, aber nicht inventarisiert, interessanterweise. Und die haben sie dann mit ihren wertvollsten Beständen ausgelagert. Und aus diesen Auslagerungsorten kehrte nicht allzu viel zurück und zum Beispiel auch relativ wenig von diesem Klempererbestand.
Immerhin, 1952 gab es bereits einen Termin, um die damals von den Sowjets zurückgegebenen Schriften der berühmten Sammlung an die Erben des Viktor Klemperer zurückzugeben. Die Familie konnte vor den Nazis nach Südafrika fliehen, so Jana Kozurek.
Und es gab immer Kontakt und 1952 tatsächlich einen Rückgabetermin, der allerdings dann 1953 von der DDR-Regierung, dem Ministerium der Finanzen, gestoppt wurde. Auch ohne Angabe von Gründen gestoppt wurde.
In vielen Fällen ist der Umgang der DDR mit geraubten Büchern bislang ungeklärt.
Die Landesbibliothek hat 1954 eine ganze Menge Bücher vom FDGB-Landesvorstand Sachsen übernommen. Und in diesem Konvolut befinden sich also mindestens 80 weitere Provenienzen.
Wie diese Bücher in den Besitz des FDGB gekommen sind, wissen die Dresdner Provenienzforscher bislang nicht. Bekannt ist nur, dass die Frauen und Männer, die diese Bücher einst besessen haben, Holocaust-Opfer waren.
Dass fast alle von denen in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert worden sind und entweder dort oder an anderen Orten, in anderen Vernichtungslagern ermordet wurden.
Ursula Storost verfolgte die Spur geraubter Bücher durch die Nationalsozialisten und das Schicksal ihrer ehemaligen Besitzer. Die Ausstellung »Sehr erfreuliche Vermehrungen« ist noch bis zum 22. September in der Hamburger Staatsbibliothek zu sehen. Unsere Spurensuche geht weiter. In der Gedenkhalle Oberhausen wird morgen die Wanderausstellung »Stolen Memory« des Arolsen Archive eröffnet. Dieses Archiv bewahrt persönliche Gegenstände von KZ-Häftlingen auf. Über die Ausstellung wird versucht, Familienangehörige zu finden, um etwa Uhren, Eheringe und Fotos zurückzugeben. Die Wanderausstellung wird im Innenhof des Oberhausener Schlosses gezeigt, und das ist kein Zufall. Vor 60 Jahren, am 2. September 1962, wurde hier die erste westdeutsche NS-Gedenkstätte eröffnet. Dazu gibt es morgen einen Festakt, bei dem nicht nur die Entstehungsgeschichte der Gedenkhalle, sondern auch der Wandel der Erinnerungskultur thematisiert werden soll. Dabei wird auch die Skulptur am Eingang eine zentrale Rolle spielen, wie Isabel Fandrich Lautenschläger schon jetzt verrät.
60 Jahre nach ihrer Eröffnung soll das Erinnern korrigiert werden. Die Gedenkhalle Oberhausen wurde 1962 im Südflügel des Schlosses errichtet. Davor die 4 Meter große Skulptur »Die Trauernde« des Kölner Bildhauers Willi Meller. An die Opfer der Kriege, der Unfreiheit, der Vertreibung ist darunter zu lesen. Für Clemens Heinrichs, der die Gedenkstätte seit bald 20 Jahren leitet, ist das ein viel zu weiter Opferbegriff.
Die Inschriftentafel vor der Trauernden gedenkt der Opfer der Kriege, der Vertreibung. Und letztlich ist es dann ein Begriff, der nur ganz grob sozusagen den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und die Opfer des Nationalsozialismus thematisiert. Aber darin finden sich keine wirklichen Hinweise darauf, dass die größte Opfergruppe letztlich die jüdische Bevölkerung ist, und zwar europaweit. Und das ist etwas, was dort noch nicht thematisiert worden ist.
Obwohl das Vorhaben, eine kommunale Gedenkhalle mitsamt Ausstellung zu schaffen, innovativ war, habe Oberhausen sich in die damals übliche Erinnerungskultur eingeordnet, sagt Alfons Kenkmann, Professor für Geschichtsdidaktik an der Universität Leipzig, und verweist auf eine großflächige Montage in der ersten Dauerausstellung. Sie verband an der Wand des Foyers Fotografien des von Luftangriffen zerstörten Dresden und der Vertreibung von Deutschen aus den besetzten Ostgebieten mit Abbildungen befreiter KZ-Häftlinge, so der frühere Vorsitzende des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte in NRW.
Das waren große Montageentwürfe, die ja paradigmatisch die Gleichsetzung und Egalisierung der Opfererfahrung ausdrückten.
Unter Historikern gilt die Gedenkhalle Oberhausen als Unikat. Zwar erinnerte die Gedenkstätte Berlin-Plötzensee bereits 1952 an das NS-Strafgefängnis mit der Hinrichtungsstätte und auch das KZ Bergen-Belsen war im selben Jahr mit Obelisk und Inschriftenwand zum Gedenkort geworden, doch die Gedenkhalle Oberhausen zeichnet etwas anderes aus, betont ihr Leiter Clemens Heinrichs.
Es handelt sich, und das ist, glaube ich, der wichtige ergänzende Begriff dazu, um eine arbeitende Gedenkstätte. Sie können natürlich an vielen Orten Denkmäler aufstellen, ein Ehrenmal einrichten, wie das natürlich auch in Bergen-Belsen gewesen ist mit dem Mahnmal. Aber dahinter steckt noch nicht das, was Gedenkhalle tatsächlich von Anfang an gewesen ist. Ein Ort, der mit einer personellen Betreuung und einer Infrastruktur, nämlich durch die Stadtverwaltung, hinterlegt war, wo man recherchiert hat nach der Stadtgeschichte, dies auch versucht hat, schon gut abzulegen, eine Dokumentation aufzubauen. In der Ausstellung selber befand sich eine Bibliothek zum Selbststudium.
Dass dies 1962 erfolgreich umgesetzt werden konnte, schreibt Alfons Kenkmann dem Zusammentreffen des 100-jährigen Stadtjubiläums von Oberhausen mit einer privaten Familiengeschichte zu.
Das hat natürlich aber auch damit zu tun mit Luise Alberts, die von 1946 bis 1948 und 1956 bis 1979 Oberbürgermeisterin der Stadt war. Und sie war selbst Betroffene des Terrors des Nationalsozialismus, weil ihr Vater Hermann Alberts, ein ehemaliger preußischer Landtagsabgeordneter, bei der Aktion Gewitter, also in der Nachfolge des 20. Juli, verhaftet wurde, ins KZ Neuengamme verbracht worden ist und dort bei einem Transport später dann 1945 den Tod fand.
Jens Christian Wagner, Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Uni Jena, führt einen weiteren Grund an. In der alten Industriestadt mitten im Kohlenpott habe die Gedenkstätte nur realisiert werden können, weil die Arbeiterparteien stark eingebunden waren.
Eine Bürgermeisterin alleine hätte das nicht bewältigen können. Das ist tatsächlich ein sozialmoralisches Milieu, das diese Gedenkhalle Oberhausen hervorgebracht hat. Und das ist tatsächlich ein Unikum in der bundesrepublikanischen Geschichte. Überwiegend hat man sich in Westdeutschland ja sehr schwer getan mit der Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen, mit der Würdigung derjenigen, die Widerstand geleistet haben. Das, was wir heute haben, eine breit aufgestellte Gedenkstättenlandschaft in Deutschland mit etwa 300 Gedenkstätten, das ist tatsächlich erst in den letzten 20, 30 Jahren entstanden, auch wenn wir das heute für ganz selbstverständlich halten.
Die Stadt Köln etwa habe erst 1979 ein NS-Dokumentationszentrum in der früheren Gestapo-Zentrale, dem sogenannten LD-Haus, gegründet, betont Wagner. Der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora in Weimar verweist auf eine ganz anders motivierte Gedenkkultur in der DDR. Dort wurden bereits in den 50er und frühen 60er Jahren die sogenannten nationalen Mahn- und Gedenkstätten Buchenwald, Sachsenhausen und Ravensbrück gegründet.
Die direkt dem Ministerium für Kultur der DDR unterstehen, also staatliche Einrichtungen, die teilweise sehr groß aufgestellt sind mit viel Personal, wo eine Geschichtspolitik präsentiert wird, die den antifaschistischen Widerstand insbesondere von Kommunisten in den Mittelpunkt stellt und andere Opfergruppen, wenn überhaupt, dann nur sehr am Rande behandelt. Das waren Stätten, die der Legitimation der DDR als dem selbsternannten antifaschistischen Staat auf deutschem Boden dienten.
Unabhängig davon hat sich das Erinnern und Gedenken in Westdeutschland stark verändert. Die dritte Dauerausstellung, 2010 von Clemens Heinrichs eröffnet, hat neben der NS-Geschichte Oberhausens die früheren Zwangsarbeiter in den Vordergrund gerückt. Dass Millionen Frauen, Männer und Kinder aus den von Deutschen besetzten Gebieten ins Ruhrgebiet verschleppt wurden, um in der Rüstungsindustrie zu schuften, sei selbst in NRW in kaum einer Gedenkstätte ausführlich dargestellt worden. Mittlerweile ist der Wandel des Gedenkens selbst zum Thema geworden. Dass die Trauernde vor der Gedenkhalle ausgerechnet vom NS-belasteten Künstler Willy Meller stammt, will Clemens Heinrichs endlich transparent machen.
Diese Tafeln, die wir am 2. September aufstellen werden in unmittelbarer Nähe der Gedenkskulptur der Trauernden, diese vier Infotafeln dienen einer kritischen Kommentierung und Einordnung dieser Gedenkskulptur. Denn 60 Jahre eine Gedenksituation unkommentiert und unverändert stehen zu lassen, bedeutet, man nimmt den Wandel des Gedenkens sonst nicht wahr.
Ab morgen sind die neuen Gedenktafeln und auch die Wanderausstellung Stolen Memory in der Gedenkhalle Oberhausen zu sehen. Außerdem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm zum 60-jährigen Bestehen der ersten westdeutschen NS-Gedenkstätte, über die Isabel Fanrich Lautenschläger berichtete. Sie gelten als Brandbeschleuniger, wenn es um antidemokratische Strömungen geht, soziale Medien. Da werden Protestaktionen angekündigt und nicht nur auf Telegram vernetzen sich Radikale. Doch sind Facebook, Twitter und Co. wirklich Brutstätten für die Polarisierung der Gesellschaft? Oder werden Probleme auf diesen Plattformen erst sichtbar? Diese Fragen beschäftigten Politikwissenschaftler auf einer Konferenz im dänischen Aarhus. Christine Westerhaus mit Einzelheiten.
Die Durchschlagkraft sozialer Medien ist gewaltig. 2021 waren weltweit 363 Millionen Menschen auf Twitter angemeldet. Facebook hat sogar fast 3 Milliarden User. Wer dort etwas postet, kann also sehr viele Menschen mit seinen Botschaften erreichen. Das mache es einfacher, Menschen zum Mitmachen zu bewegen, sagt Michael Bang-Pettersen, Politikwissenschaftler an der dänischen Aarhus-Universität.
Wir sollten die sozialen Medien als ein Werkzeug sehen, das die Mobilisierung der Menschen beschleunigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es MeToo ohne die sozialen Medien nicht gegeben hätte. Also machen Sie die Mobilisierung einfacher. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, kommt auf die politische Bewegung an.
Man könne die sozialen Medien als eine Art Resonanzraum verstehen. Ein Forum, in dem Frustrationen widerhallen, die reell in der Gesellschaft bestehen. Zu diesem Fazit kamen Patterson und sein Team, als sie die Twitter-Reaktionen auf den Sturm des US-Kapitol in einer Studie untersucht hatten. Sprich, soziale Medien an sich verursachten keine Spaltung der Gesellschaft, könnten sie aber verstärken.
In einer Gesellschaft, die durch geringes Vertrauen in die Regierung und starke Polarisierung gekennzeichnet ist, sollte man soziale Medien als ein Werkzeug sehen, das politische Aktivisten nutzen können, um die Polarisierung weiter zu verstärken.
Diese Entwicklung ließ sich in den USA eindrücklich während Donald Trumps Regierungszeit beobachten. Doch auch wenn dessen Amtszeit nun vorbei ist, hat Michael Bank Patterson wenig Hoffnung, dass sich die politischen Spannungen normalisieren.
Einer der Gründe, warum ich desillusioniert bin, ich glaube, dass langfristige Faktoren die politische Stabilität verursachen. Es wäre fantastisch, wenn es nur Facebooks Schuld wäre. Dann bräuchten wir einfach nur Facebook zu regulieren und das Problem wäre gelöst. Aber wenn es um die steigenden Einkommensunterschiede geht, Entwicklungen im Gesundheitssystem und so weiter, dann ist es sehr viel schwieriger, etwas gegen die Polarisierung in der Gesellschaft zu unternehmen. Denn dann müssten wir in der echten Welt Dinge verändern. Und ich befürchte, dass uns die Diskussionen um die Rolle der sozialen Medien von den reellen Problemen ablenken.
Ähnlich sieht das Christian Hoffmann, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Leipzig. Politiker sollten die sozialen Medien nicht als Tummelplatz für Verrückte abtun. Sie spiegelten echte Frustrationen wider, die sich in der Gesellschaft ausbreiten.
Ich glaube, der aktuelle Diskurs über die Feindseligkeit und Hass und so weiter im Netz gibt natürlich auch ein bisschen ein, wie soll man sagen, so einen Notausgang zu sagen, naja, alles das, was ich dort sehe, ist eigentlich ohnehin Unsinn und das sind irgendwelche Verrücktheiten in den sozialen Medien. Und ich glaube, das sollte eben nicht passieren. Man sollte das schon ernst nehmen, was in den sozialen Medien diskutiert wird, also gerade wenn man in einer machtvollen Position ist.
Politiker sollten daher verstärkt auf die Ängste und Frustrationen der Menschen eingehen. Und sie sollten die Betreiber von Plattformen wie Facebook oder Twitter stärker in die Pflicht nehmen, gegen Nutzer vorzugehen, die Hassbotschaften und Falschnachrichten in den sozialen Medien verbreiten. Zum Beispiel, indem sie Hetzer tatsächlich von den Plattformen verbannen.
Ich glaube, es geht wirklich am Ende darum, und das zeigen ja auch die Untersuchungen, dass es eine sehr, sehr kleine Minderheit extrem feindseliger Personen gibt. Das, was man auch Trolle nennt und Leute, die zum Beispiel relativ stark sadistisch veranlagt sind und die einfach Freude empfinden, wenn sie andere Menschen unglücklich machen. Und wenn man diesen kleinen Anteil der Nutzer, die einfach destruktiv sind, identifizieren und aus den Plattformen, aus den Diskussionen sozusagen relativ stark raushalten könnte, das würde, glaube ich, schon einen Qualitätssprung bringen.
Zugleich sollten die Plattformbetreiber dafür sorgen, dass feindselige Menschen nicht die Kontrolle über politische Diskussionen übernehmen, sagt Rebecca Trumbull, Direktorin des Instituts für Daten, Demokratie und Politik an der Washington University. Denn Untersuchungen hätten gezeigt, wo der Hass dominiert, ziehen sich gemäßigte Menschen aus den Unterhaltungen zurück.
Twitter, Facebook, TikTok, they did not invent hate speech.
Twitter, Facebook oder TikTok haben die Hasskommentare nicht erfunden, aber sie bieten eine Plattform für den Hass und haben deshalb auch eine soziale Verantwortung, alle Menschen zu Wort kommen zu lassen. Besonders kritisch sind die Algorithmen, die die Verbreitung der Hassbotschaften verstärken und dazu führen, dass sich die meisten User zurückziehen. Doch das bietet dem Hass noch mehr Raum. Deshalb sollten sich die Plattformen bei der Entwicklung ihrer Algorithmen mehr Gedanken um die Folgen für die Gesellschaft machen und nicht immer nur an ihren Profit denken. Klar ist, die Menschheit steht in Zukunft vor weiteren Herausforderungen. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Und auch Umweltprobleme werden nicht alle Menschen gleichermaßen betreffen, sagt Michael Bank Patterson. Die Unzufriedenheit werde daher weiter zunehmen.
Die Pandemie hat gezeigt, es gibt sehr starke Reaktionen, wenn sich der Staat in das Privatleben und persönliche Entscheidungen der Menschen einmischen will. Und wir werden das in noch größerem Umfang beim Thema Klimawandel sehen. Denn wenn wir ihn in den Griff bekommen wollen, werden die Menschen ihr Verhalten ändern müssen.
Deshalb sei es dringend notwendig, die sozialen Medien zu einem friedlicheren Ort zu machen. Einem, an dem alle Menschen ihre Sorgen äußern können. Oder bräuchte es neue Medien, die sich beispielsweise durch Spendengelder finanzieren? Auch das ist eine Diskussion unter den WissenschaftlerInnen, die sich mit Online-Hass beschäftigen.
Welche Rolle soziale Medien bei der Polarisierung der Gesellschaft spielen, darüber berichtete Christine Westerhaus. Die Polarisierung in unserer Gesellschaft zeigte sich ganz konkret und brutal, zum Beispiel vor 4 Jahren in Chemnitz. Da wurde Daniel H. durch einen Asylbewerber am Rande des Chemnitzer Stadtfestes getötet. Es kam zu Aufmärschen Rechtsradikaler und Populisten. Henning Laux, Professor für soziologische Theorien, hat mit einem Team der TU Chemnitz und der Universität der Bundeswehr in München über die Hintergründe der rassistischen Ausschreitung geforscht. Herausgekommen ist eine kürzlich veröffentlichte ethnografische Studie mit dem Titel Risikodemokratie – Chemnitz zwischen rechtsradikalem Brennpunkt und europäischer Kulturhauptstadt. Ich habe vor der Sendung mit Henning Laux gesprochen und ihn zunächst gefragt, was denn überhaupt eine Risikodemokratie ist.
Risikodemokratie bedeutet für uns, dass die Demokratie unter Druck gerät. Und zwar erstaunlicherweise nicht, weil sie nicht funktionieren würde, weil sie schlecht funktionieren würde, sondern weil sie eigentlich besonders gut funktioniert. Und man kann das im Grunde vor allem an 3 Basisinstitutionen sehen, nämlich der Wissenschaft, der Politik und den Massenmedien. Alle 3 Institutionen oder in der Soziologie sagen wir auch Teilsysteme sind wahnsinnig erfolgreich darin, sich in der Gesellschaft auszubreiten. Also es gibt kaum einen Bereich, der ohne wissenschaftlich zertifiziertes Wissen auskommt. Es gibt kaum einen Bereich, der sich nicht politisieren lässt. Und es gibt eben auch seit einigen Jahren kaum noch einen Bereich, der nicht medialisiert ist, also über den nicht berichtet und informiert wird oder werden kann. Auf der anderen Seite birgt das aber auch ein Risiko, dieser Erfolg, weil es natürlich Gegenbewegungen hier an dieser Stelle geben kann. Und das kann man in der Gegenwart eben nicht nur in Chemnitz, wo wir geforscht haben, sondern in Deutschland und auch in Europa weiterverfolgen, vielleicht auch in den USA, wenn man eben sieht, welche Anfeindungen WissenschaftlerInnen, JournalistInnen oder auch PolitikerInnen ausgesetzt sind.
Sie und Ihr Team haben ja verschiedene Arenen des demokratischen Diskurses beobachtet. Wie sind Sie denn da konkret vorgegangen?
Ja, also wir haben ethnografisch geforscht. Das bedeutet, wir hatten nicht vorher einen fertigen Fragebogen, den wir dann ausgewählten Leuten vorgelegt haben, die den dann einfach beantwortet haben, sondern wir sind tatsächlich letztlich mit Stift und Zettel losgezogen und sind dann im Grunde auch wirklich erstmal offen an diese Stadt herangegangen. Wir sind nicht einfach nur in den Stadtrat gegangen oder zu Demonstrationen und Kundgebungen, da waren wir auch, sondern wir sind auch in Supermärkte gegangen. Wir waren in Gottesdiensten, in Fußballstadien, Stadion, beim Sport, also in ganz vielen verschiedenen Feldern und haben dort eben genau beobachtet, was da passiert und mit den Leuten gesprochen.
Sind Sie spontan auf die zugegangen? Waren die gesprächsbereit?
Naja, nicht immer waren die Leute gesprächsbereit, mit denen wir sprechen wollten. So ist das nun mal. In unserem Fall ist es so, dass wir es eben versucht haben. Auch nicht immer. Manchmal genügt es einfach nur dabei zu sein, bei einer Demonstration, bei einer Kundgebung mitzulaufen und genau zu beobachten, was da eigentlich passiert, was da gesagt wird, wie sich die Leute verhalten, was das auch für Personen sind, die da mitlaufen. Aber in ganz vielen und auch überraschenden Situationen ist es eben gelungen, einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und eben auch mit ganz unterschiedlichen. Also wir haben jetzt nicht einfach geschaut, was machen Rechtsextreme, Rechtsradikale in Chemnitz, sondern wir haben mit quasi so einem guten Durchschnitt der Bevölkerung gesprochen, auch mit Funktionsträgerinnen aus der Stadt. Manchmal eben waren das Kurzgespräche, einfach um nachzufragen, warum macht ihr das gerade? Warum ist das wichtig für euch? Was verbindet ihr damit? Und manchmal sind daraus auch längere Gespräche oder längere Interviews entstanden.
Was haben Sie dabei in Erfahrung gebracht?
Also zum einen ist uns aufgefallen, dass die politische Mitte, wenn man so will, das ist eigentlich so ein Phantom, das wird eigentlich in öffentlichen Diskursen, geht es immer um die Mitte, die quasi schweigend ist und vielleicht sich mehr einmischen müsste und Position beziehen. Und auch in Chemnitz gibt es so den Hang dazu, zu sagen, ja, die Mitte, die müssen wir erstmal aufwecken und wenn die aufgewacht ist, dann werden die demokratischen Institutionen wieder gestärkt. Und unsere Beobachtung ist eigentlich, dass man da vielleicht zu viel Hoffnung auf diese Mitte setzt. Also man hat nicht nur Einstellungsdaten, die verraten, dass eben auch 20-30% der Bevölkerung durchaus affin sind in Richtung rassistische oder extremistische Einstellungsmuster. Letztlich ist aus unserer Sicht die Mitte eher eine Risikogruppe, also eine Gruppe, von der man eigentlich gar nicht so genau weiß, wie sie zur Demokratie steht und wie sie sich verhalten wird, wenn diese demokratischen Institutionen attackiert werden. Dafür ist eben die Kritik oder der Vertrauensverlust in bestimmte Institutionen einfach zu groß. Das kann man nicht verallgemeinern für alle Orte, für alle Städte, zum Beispiel in Deutschland. Aber in Chemnitz war da sehr stark der Eindruck, dass man mit dieser Mitte eigentlich nicht unbedingt rechnen kann. Die Mitte also als eine Risikogruppe.
Weil sie unpolitisch ist? Desinteressiert?
Nicht unbedingt desinteressiert. Wir haben eigentlich den Eindruck, dass es stärker ist. Es ist nicht einfach Desinteresse. Also ich habe keine Lust auf Politik, sondern wirklich so eine Sehnsucht, von Politik in Ruhe gelassen zu werden. Also wo das herkommt, müsste man nochmal genauer schauen. Also was da für Enttäuschungsverfahren, Erfahrungen auch dahinter stehen. Dann sind wir noch auf einige andere Sachen gestoßen. Also zum Beispiel eben so eine starke Polarisierungslogik zwischen links und rechts. Das hieß ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder, dass irgendwie diese Gegenüberstellung verschwindet. Das ist nicht unser Eindruck. Also es gibt eine starke Polarisierung. Also es gibt dann keine Mitte mehr, sondern irgendwie jedes Thema, das politisch debattiert wird, wird dann entweder von der einen oder von der anderen Seite besetzt. Also es ist irgendwie klar, wenn man quasi rechts ist, dann muss man quasi gegen alle Maßnahmen sein, die sowas wie Klimawandel bekämpfen. Also so ein Automatismus. Und eigentlich, wenn man sich es genauer ansieht, ist es überhaupt nicht klar, warum sollte das eine rechte Position sein müssen. Aber offensichtlich passiert das hier und eben nicht nur in Chemnitz, sondern auch in anderen Orten.
Wie sehen denn dann wirksame und nachhaltige Umgangsformen mit den demokratischen Herausforderungen der Gegenwart aus?
Ein Fall ist natürlich immer sowas wie demokratische Bildung. Also man darf nicht darauf setzen, dass die Leute automatisch in diese Gesellschaft hineingeboren werden und Demokratie toll finden oder Hitlergrüße problematisch, sondern man muss da irgendwie auch tatsächlich was tun und aktiv bleiben. Und ich glaube, nicht in allen Städten und Bundesländern ist das gleichermaßen ausgeprägt. Also man darf das nicht für selbstverständlich nehmen, was man hat. Ich glaube, ein weiteres Problem ist, dass wir sind vor Ort immer wieder darauf gestoßen, dass sehr stark mit Pauschalisierungen gearbeitet wird. Jetzt ist zum Beispiel an Chemnitz wird herangetragen, dass es eine Hochburg für Rechtsextreme ist. Die Bevölkerung sagt dann, nee, das stimmt doch gar nicht, wir sind doch gar nicht rechts. So, und so Pauschalverurteilungen bringen vermutlich gar nichts, sondern man muss sich eben sehr genau angucken und auch so ein Unterscheidungsvermögen sich bewahren oder aneignen, um hochproblematische Positionen, rassistische, menschenfeindliche Positionen von anderen Positionen unterscheiden zu können. Und das geht mitunter einfach zu schnell, dass man der einen oder der anderen Gruppe zugeordnet wird. Natürlich auch andersrum, in der Stadt und anderswo werden Positionen als links ausgeflaggt, die wenig mit dem zu tun haben, was man vielleicht in der politischen Theorie noch unter links verstanden hat, also was irgendwie eine linke Ideologie transportieren würde. Das geht zu schnell, also das hat diese Polarisierungslogik und aus der muss man irgendwie raus. Und ich glaube tatsächlich, dass ein ganz wichtiger Faktor an der Stelle sein kann, so ein Lösungsweg, mehr so deliberative Formate zu haben, also Diskussionsformate. Demokratie ist wahnsinnig anstrengend und diese Anstrengung muss man sich irgendwie aussetzen und tatsächlich eben nicht eine Position per se einfach zurückweisen, sondern sich erstmal damit auseinandersetzen, was steckt eigentlich dahinter.
Soweit Henning Lauchs, Professor für soziologische Theorien an der TU Chemnitz, mit einem Einblick in die Mechanismen der Risikodemokratie. Die schweizerisch-US-amerikanische Psychiaterin und Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross hat 1969 erstmals Interviews mit Sterbenden veröffentlicht. Damit hat sie die Sicht auf Tod und Sterben revolutioniert. Doch so sehr inzwischen das Sterben und der Tod die Wissenschaft beschäftigen, der Gedanke an das eigene Lebensende wird gerne nach hinten geschoben. Gleichzeitig erfreut sich das Ableben in Krimis und Filmen großer Beliebtheit. Doch wie passt das zusammen? Wird der Tod tatsächlich tabuisiert? Oder gibt es durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine eine neue Sichtweise? Michael Stang ist diesen Fragen nachgegangen.
Memento mori, bedenke, dass du sterben wirst. Dieser Ausdruck war schon vor 2 Jahrtausenden ein Symbol der eigenen Vergänglichkeit. Ans eigene Sterben möchte aber heute niemand erinnert werden. Diese Form der Verdrängung oder gar Tabuisierung war lange Zeit in unserer Gesellschaft stark ausgeprägt, so der Soziologe Klaus Wegleitner von der Universität Graz.
Ich denke, wenn man es historisch auch ein bisschen beleuchtet, kann man sicher im 20. Jahrhundert eine Zeit lang von der Tabuisierung und dem Hinausdrängen des Todes aus dem Leben und dem Alltag der Menschen sprechen.
Auch wenn das eigene Sterben heute vielerorts kaum thematisiert wird, ist die Anteilnahme am Ableben großer Persönlichkeiten durchaus vorhanden. Am 10. August wurde die Trauerfeier für Uwe Seeler im Hamburger Volksparkstadion live im Fernsehen, Internet und Radio übertragen. Das Fußballidol war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Ähnlich medienpräsent ist und war der Tod von Prinzessin Diana, der sich nun zum 25. Mal jährt. Die Menschen können das Sterben gar nicht ignorieren, geschweige denn tabuisieren, so der Soziologe Hubert Knoblauch von der FU Berlin.
Wir gehen aber schon davon aus, dass die Leute nicht dauernd denken, nachher könnte ich sterben. Das Leben ist nicht wirklich einfach, wenn Sie sagen, ich sterbe gleich nachher. Und das ist, wenn Sie Corona haben, ein Gedanke, der sicherlich kommt. Aber nur um das auch in Erinnerung zu rufen, wir haben vermutlich jetzt 60-70% der Bevölkerung, die Corona hatten. Wer da nicht den Gedanken an das Sterben bekommt und die Bilder vor Augen hat, der hat vermutlich die letzten 2 Jahre verschlafen. Es ist vermutlich keine Kultur, darüber zu reden.
Ob und wie sich die Bevölkerung bewusst mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzt, untersuchte Hubert Knoblauch erstmals vor Jahrzehnten.
Ich hatte das ursprünglich eigentlich mit einem Thema angefangen, das ein wenig esoterisch klingt, nämlich mit den Nahtoderfahrungen. Die hatten wir in den 90er Jahren untersucht und die waren exemplarisch als Erfahrung gekennzeichnet, die tabuisiert seien. Die hatten wir in den 90er Jahren untersucht und dann überrascht festgestellt, dass dem gar nicht so ist, dass die Leute auch auf unsere Befragung, wir hatten eine national- und bundesweite Befragung gemacht zur Todesnäherfahrung, das durchaus beantwortet haben, dass sie durchaus relativ positiv betrachtet wurden und dass diese Tabuisierungsvermutung nicht zutrifft.
Die alte These, dass der Tod aktiv verdrängt wird, konnte der Berliner Soziologe in seinen Studien nicht ausmachen. Also alles ein großes Missverständnis?
Wir haben dann in einem weiteren Projekt uns mit einem etwas härteren Thema beschäftigt, nämlich der sogenannten klinischen Sektion, die ja einen massiven Rückgang zu verzeichnen hat, weil dadurch ja auch die Todesursachenforschung sehr geschmälert wird. Die Abklärung der Todesursachen bei gewöhnlichen Todesfällen, die immer geringer wurde.
Es gibt mehrere Gründe, weshalb die Zahlen der Obduktionen zurückgegangen sind. Laut Bundesärztekammer waren sie hausgemacht. Sie reichen von der Fehleinschätzung seitens des behandelnden Arztes über Kosten und Sparzwänge bis hin zum fehlenden Bewusstsein zum Erkenntniswert der Obduktionen. Da immer weniger durchgeführt wurden, sank auch ihre Akzeptanz. Bei seiner Studie wurde das Widersprüchliche deutlich wie nie, so Hubert Knoblauch.
Dass nämlich einerseits die klinische Sektion bzw. die Sektion generell, insbesondere in ihren kriminalistischen Varianten, eine unglaubliche Popularisierung erfahren hat, Fernsehserien, Filme und so weiter, bis hin zu einer massenhaften Bewerbung von Menschen für den Berufszweig, während andererseits die klinische Sektion, der zugestimmt werden muss von Seiten der Beteiligten, die immer noch einen massiven Rückgang erfahren hat. Und das war eigentlich sehr überraschend.
In einem dritten Projekt hatte sich Knoblauchs Team an der FU Berlin mit der Organspende befasst. 2017 wurden die Ergebnisse des Projekts veröffentlicht und machten die Spaltung noch deutlicher sichtbar. Auf der einen Seite gibt es eine große Zustimmung zur Organspende, andererseits gibt es nur sehr wenige Menschen, die selbst zur Organspende bereit sind. Das hat sich durch die Pandemie verstärkt. Der Anfang dieses Rückgangs könnte Hubert Knoblauch zufolge auch an einer veränderten Definition des Todes gelegen haben.
Ist jemand wirklich tot, wer ein Organ spendet? Sind die Leute nicht nur scheintot? Dahinter steht, wie Sie wissen, eine von uns häufig übersehene, übrigens auch von der Nahtodforschung weitgehend übersehene, selbst von den Medizinern übersehene Veränderung des Todesbegriffs, den wir so beiläufig offenbar nur mitnehmen, dass wir ja seit den 90er Jahren in Deutschland, in den USA seit den 80er Jahren, eine völlige Umdefinition des Todes durchgemacht haben, nämlich vom Herztod auf den Hirntod.
Ein schwaches Herz etwa war schon einige Zeit vorher kein automatisches Todesurteil mehr, nachdem der südafrikanische Chirurg Christian Bernard 1967 erstmals erfolgreich ein Herz transplantiert hatte. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit wird zwar heutzutage teilweise vermieden, aber nicht zum Tabu erklärt, sagt auch Matthias Meitzler von der Universität Passau. Das kann er auch gar nicht, da er omnipräsent ist.
Also der Tod ist in der modernen Gesellschaft mitnichten tabuisiert, zumindest nicht im allgemeinen Sinne. Also gerade wenn man jetzt in die Welt der Medien schaut beispielsweise, da kommen wir sehr, sehr häufig mit dem Tod in Kontakt. Also der Tod kann durchaus auch in Spielfilmen beispielsweise ein Unterhaltungselement sein. Aber natürlich auch, wenn wir jetzt in die Nachrichten beispielsweise schauen, durch die Covid-Pandemie, durch den Ukraine-Krieg ist das Thema Sterben irgendwie wieder näher gerückt. Also es ist durchaus ein Thema.
Die Leiche im Fernsehkrimi ist Standard. Das ist die eine Sache, denn sterben tun nur die anderen. Die andere Sache ist aber das Wissen, dass man selbst einmal eine Leiche sein wird. Ein Ding der Unvorstellbarkeit? Kann man sich das nicht vorstellen oder will man das nicht? Hier wird es schwierig, so der Soziologe.
Zumindest hat man eine Idee davon, naja, es kann durchaus mit großem, es ist häufig sogar mit sehr großem Leid verbunden, mit sehr großen körperlichen Schmerzen. Es ist vollkommen negativ konnotiert. Das ist etwas, was man nicht will. Aber der Tod als Abstraktum, das pure Nichts, das kann man sich nicht vorstellen.
Gibt es also eine Unfähigkeit, das Memento Mori zu verinnerlichen, zu begreifen, oder ist es eher ein Unwillen? Die moderne Medizin und der Umgang der Gesellschaft spielen hier eine große Rolle, so Matthias Meitzler.
Das hat immer so zwei Seiten. Auf der einen Seite ist Medizin und insbesondere das Krankenhaus was sehr Entlastendes. Das heißt, wir bekommen im Prinzip Fürsorgearbeit abgenommen. Auf der anderen Seite, und das wurde eben schon seit den 60er, 70er Jahren stark kritisiert, ist da auch eine gewisse Entfremdung geschehen, also tote beziehungsweise sterbende Menschen werden ja ausgelagert. Man verliert so ein bisschen den Kontakt auch zu den Menschen in den letzten Lebenstagen. Und man verliert vor allen Dingen auch den Kontakt zum Sterben.
Das hat viele Gründe. Der jahrzehntelange Frieden in unserem Land dürfte der wichtigste sein. Eine große Mobilität der Menschen, aufgebrochene Familienverbände und der Geburtenrückgang tragen dazu bei, dass wir seltener mit dem Tod, vor allem mit dem uns nahestehender Menschen, konfrontiert sind. Leichte Veränderungen gibt es aber. Das hat vor allem mit der Hospizbewegung zu tun, die in den 1960er Jahren in den angloamerikanischen Ländern und 70er, 80er Jahren in Deutschland und Österreich leicht verzögert eingesetzt hat. Sie hat dazu beigetragen, dass Sterben, Tod und Trauer auch öffentlich wieder thematisiert wurden. Bis zu einer großen Offenheit ist es aber noch ein weiter Weg, sagt die Pflegewissenschaftlerin Henrike Stanze von der Hochschule Bremen.
Das Thema ist tabuisiert, also sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praktischer Perspektive. Es ist eben nicht mehr üblich, auch wenn sich das viele wünschen, das typische Sterben zu Hause, was früher ja einfach ganz normal war, das ist nicht mehr der Fall, weil viele Menschen, vor allen Dingen auch Angehörige, sind natürlich auch überfordert in den Sterbesituationen ihrer Verwandten.
Für unsere Gesellschaft ist das Thema im eigenen Umfeld nicht gegenwärtig. Kaum jemand hat vielleicht als Kind schon erfahren, was es heißt, wenn jemand stirbt, einfach weil die Zeit gekommen ist oder eine Krankheit schnell zum Tod führt. Zudem wollen viele nicht wahrhaben, dass das Ende, etwa für die eigenen Großeltern oder Eltern, nicht nur unausweichlich, sondern auch nicht mehr in allzu weiter Ferne anzusiedeln ist.
Diese Tabuisierung ist ein ganz großes Problem, wenn dann immer gesagt wird, nein, darüber reden wir jetzt aber nicht, über deinen Tod. Nein, du wirst aber noch ganz alt und wirst noch lange leben. Und das ist auch gut und wichtig, dass wir das einander sagen. Aber gleichzeitig müssen wir auch darüber sprechen, was würden wir wollen, wenn wir in einer gewissen Situation sind, eine medizinische Krise quasi.
Der Tod in westlichen Industrienationen wird, im Gegensatz zu anderen Kulturen, durchweg negativ betrachtet. In vielen Staaten Westafrikas wird das Ende des Lebens wie das Leben selbst gefeiert. Und die Feiern zum Dia de los Muertos in Mexiko, dem Tag der Toten, sind auch weltbekannt. In Deutschland werden vor allem die kirchlichen Traditionen, wie mit dem Sterben und dem Tod umgegangen wird, immer weniger gelebt. Das hat auch mit der Verweltlichung zu tun. Seit Frühjahr 2022 hat in Deutschland erstmals seit Jahrhunderten keine Mehrheit der Menschen mehr eine der beiden großen Konfessionen. Es ist eine historische Zäsur, dass evangelische und katholische Menschen zusammengerechnet hierzulande eine Minderheit darstellen. Damit wird auch von vielen der Tod eben nicht mehr als der Übergang in eine andere, vielleicht bessere Welt gesehen, sondern nur noch schlicht als das, was er biologisch gesehen ist. Das Ende eines Lebewesens. Und damit möchte sich kaum jemand beschäftigen, was das Verdrängen des Sterbens weiter verstärkt. Das möchte Henrike Stanze ändern.
Also diese Wunschvorstellung, wir gehen abends ins Bett und wachen morgens nicht mehr auf, das ist ja leider seltener der Fall. Und Sterben wird jetzt auch planbarer, als es vor 100 Jahren der Fall war. Das heißt, durch Erkrankungen, mit denen wir leben können, ist Sterben etwas, was auch einen anderen Stellenwert bekommt. Also ein längerer Sterbeprozess gehört eben auch jetzt mit zum Leben dazu und diesen zu begleiten und eben auch dafür zu sorgen, wenig Leid in dieser Phase zu empfinden.
Das ist vor allem die Aufgabe der Palliativmedizin und auch der Pflege. Beiden kommt eine immer größere Bedeutung zu, vor allem angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung. Aber nicht nur da, auch im Vorfeld, lange bevor eine schwere Krankheit diagnostiziert wird oder das eigene Ableben definitiv nicht mehr verdrängt werden kann, können Menschen klären, was mit ihnen geschehen soll. Stichwort Patientenverfügung.
Die Patientenverfügung. Und dazu kann ich schon sagen, dass vor 15 Jahren tendenziell das Ganze unter 10% war, wer alles eine Patientenverfügung hatte, wo wir jetzt aber zu 40% übergehen von Menschen, die eben eine Patientenverfügung abschließen für sich und auch diese Sicherheit haben wollen. Ich möchte jetzt nicht um jeden Preis am Leben erhalten werden.
Doch dieser Schritt ist für viele Teile der Gesellschaft noch undenkbar. Medien und Werbung suggerieren ständig, dass selbst die Alten so vital sind wie nie. Das macht es natürlich schwierig, so die Pflegewissenschaftlerin.
Wir fangen häufig viel zu spät an, darüber zu sprechen, wann Therapieziele begrenzt sind. Zum Beispiel erst, wenn Personen auf der Intensivstation liegen und selbst aber nicht mehr für sich äußern können, ob sie das noch wollen oder nicht, werden Angehörige eingebunden, wo dann gesagt wird, okay, wie sieht es denn aus? Was würde denn ihr Mann oder ihre Frau oder ihre Mutter, ihr Vater, wie auch immer wollen? Und dann sind die natürlich schlichtweg überfordert. Und natürlich geht dann auch eher der Trend dazu über, die Person länger zu behandeln, weil natürlich möchte man ja nicht für den Tod verantwortlich sein und man hat den Menschen ja auch lieb. Man möchte ja, dass die Person eher länger lebt.
Allerdings gibt es Bewegung bei diesem Thema. Henrike Stanze beobachtet,
dass Menschen in Deutschland anfangen, vor allen Dingen in ihren Familien darüber zu sprechen, unter welchen Umständen könnten sie sich ein Weiterleben vorstellen und unter welchen Umständen nicht. Was muss mindestens gewährleistet sein? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, damit wir alle füreinander besser da sein können.
Der Tod sei nun mal unausweichlich und das müssen sich die Menschen eingestehen, sagt Klaus Wegleitner vom Zentrum für interdisziplinäre Alters- und Care-Forschung der Universität Graz.
Wir sind momentan in so einer diffusen Unsicherheitszeit, wo dann Themen eben wie Krankheit, Sterben, Tod und Trauer und grundsätzlich bedrohliche Szenarien eben in einer ganz anderen Wucht in unser Leben hereinragen, als es eben noch vor ein paar Jahren vielleicht der Fall war. Ja.
Nicht nur für die Pflegewissenschaften und die Hospizbewegung, sondern auch für die Politik und Gesellschaft im Ganzen gibt es noch viel zu tun, um den Umgang mit dem Tod stärker ins Bewusstsein zu rücken, mahnt auch Wegleitner.
Es bräuchte fundamentalere Ansätze, um zu einer Transformation der Care-Strukturen in Gesellschaften zu kommen. Und was wir jetzt beobachten, ist, dass man eher, um in einem einfachen Bild zu bleiben, so an den bestehenden Strukturen ein bisschen herumschraubt und versucht, in einem unzulänglichen System etwas zu optimieren, aber eigentlich der Mut fehlt, mit Blick auf ein Zukunftsbild, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und auch uns umeinander sorgen wollen, neue Lebens-, Arbeits- und auch Care-Weisen zu entwickeln. Und da fehlt offensichtlich unseren politischen Akteurinnen die Fantasie.
Pläne für große Pflegereformen liegen längst auf dem Tisch. Studien zu einem guten Sterben gibt es einige. Im Februar 2022 hat Klaus Wegleitner gemeinsam mit KollegInnen eine Studie veröffentlicht mit 32 qualitativen Interviews mit Betroffenen zum Thema gutes Sterben. Das Ergebnis? Aus Sicht der Betroffenen ist das Sterben nie schön, insbesondere wegen der damit verbundenen Schmerzen und Leiden. Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass ein wichtiges Element einer guten Pflege für Sterbende darin bestehen sollte, schöne Momente zu ermöglichen.
Vom schwierigen Umgang mit Tod und Sterben berichtete Michael Stang. und auch das Ende unserer heutigen Ausgabe aus Kultur- und Sozialwissenschaften ist unausweichlich. Hier geht es gleich weiter mit den Jazz-Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs. Musik